Mit diesen frischen und fröhlichen Klängen grüße ich Sie ganz herzlich heute zum Gottesdienst hier in Schopfloch, hier, die Sie in der Kirche sind, aber wir grüßen auch die, die unseren Gottesdienst an den Übertragungsgeräten mitverfolgen. Herzlich willkommen. Es könnte sein, dass der eine oder andere denkt, können denn die hier die Türen nicht zumachen? Es zieht ein wenig. An dieser Stelle sei es einfach angemerkt, das ist gewollt aufgrund dieser Pandemiesituation, dass wir einfach auch gut lüften, auch in unseren Kirchen. Vielen Dank für das Verständnis. Wir befinden uns ja so in der österlichen Freudenzeit und das ist ja auch in der Orgel, im Orgelspiel sehr schön zum Ausdruck gekommen. Die Freude und das Staunen über die Barmherzigkeit Gottes, der sich in seinem Sohn Jesus Christus verschenkt. Der Name des heutigen Sonntags ist Misericordias Domini. Der Name ist entnommen aus Psalm 89, Vers 2. Dort heißt es, ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Mund für und für. Es geht heute um die Barmherzigkeit Gottes. Und besonders eindrücklich wird die Barmherzigkeit Gottes im Bild des guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe, der sich selber dem Wolf in den Rachen wirft, der gute Hirte, der sich für uns gibt. Und so grüße ich Sie am sogenannten Hirtensonntag mit dem Wochenspruch aus Johannes 10, Vers 11a und 11a, 27 und 28a. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und dazu sind wir heute Morgen zusammengekommen, weil wir die Stimme des guten Hirten hören wollen, der hineinspricht in unser Leben. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir werden nun in ein Lied mit hineingenommen. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Ich lese die drei Strophen. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Kommt her zu seinem Dienst euch stellt. Kommt mit Frohlocken, säumet nicht. Kommt vor sein heilig Angesicht. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr und nicht wir selbst durch Gottes Gnad an jeder Mensch sein Leben hat. Er hat uns ferner wohl bedacht und uns zu seinem Volk gemacht, zu Schafen, die er ist bereit zu führen, stets auf guter Weid. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 23 unter der Nummer 711. Wir beten im Wechsel zwischen ein- und ausgerückten Zeilen. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er erquicket meine Seele. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, denn du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Allmächtiger, ewiger Gott, durch deinen Sohn hast du den Tod besiegt und uns das Tor zum Himmel geöffnet. Halte uns auf dem Weg zu dir, damit wir zum ewigen Leben gelangen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Liebe Gemeinde, als Predigttext für den heutigen Hirtensonntag ist uns ein Wort gegeben aus Hesekiel 34. Man könnte das ganze Kapitel nehmen. Es handelt von diesem Hirten und von den Hirten, die im Grunde genommen an Gottes Stelle leiden sollen und es nicht recht tun. Hesekiel 34, ich lese die Verse 1 und 2 und 10 bis 16 und 31. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, Weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Und dann Vers 10 bis 16. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will an meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die besten Weiden führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weiden haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen, und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und der Vers 31, ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Liebe Schwestern und Brüder, das Bild vom Hirten ist ein Bild, das uns im Alten und Neuen Testament immer wieder begegnet. Und ich finde es sehr eindrücklich, wie David es beschreibt, sein Hirtendasein, wie er dann sagt, als Samuel ein wenig als es um David und Goliath ging und dann David da gegen Goliath antreten will und man schaut ihn so ein wenig an, was kann denn der Kleine auch tun? Und dann berichtet er von seinem Hirtenleben und dann berichtet er davon, wie er den Löwen und den Bären aufs Maul haut, wenn sie kommen und die Schafe angreifen wollen. Das Bild des Hirten, das Bild dessen, der leitet. Und natürlich kommt man an dieser Stelle auch nicht daran vorbei, dass natürlich auch in Kirchenleitungen geschehen. Und man kommt an diesem Wort der Pastoren nicht vorbei. Der Pfarrer, der theologischen Leiter einer Gemeinde, wie ist das mit Ihnen? Warum tun Sie Ihren Dienst und wie tun Sie Ihren Dienst? Wir werden sehen, dass es hier nicht nur um die Leitenden in den Gemeinden geht, sondern um das, wie es in unserem Leben ist und wie wir Leitung auch in unserem ganz persönlichen Leben wahrnehmen können. Und wir werden feststellen, dass Leitung immer auch mit Vertrauen zu tun hat. Dass Leitung dort gut ist, wo Vertrauen da ist, aber auch die Gefahr, dass dieses Vertrauen missbraucht werden kann. Und das ist in Israel so der Fall gewesen, deshalb auch dieser Angriff an die Leitenden, der kommt ja dann auch bei Jesus nochmal vor und wo Jesus dann sagt, ich bin der gute Hirte, im Vergleich zu denen, die nur sich selber suchen. Der Ernst dieses Wortes gilt natürlich allen, die auch in Kirchen Leitung haben, in der Gemeinde Verantwortung tragen. Aber die Frage ist auch dort, wo leiten wir eigentlich und wie leiten wir? Es geht auch um die politischen Führungen, wie es dann auch im Neuen Testament deutlich wird, nicht nur die religiöse Leitung, sondern eben auch die Leitung des Volkes allgemein. Ich möchte Sie mitnehmen auf drei Gedanken, drei Themenbereiche: Leitung, Macht und Dienst. Leitung, Macht und Dienst. Leitung. Die Aufgaben des Hirten, die werden hier sehr schön umschrieben, zusammengefasst. Der Hirte sammelt, der Hirte begleitet, der Hirte heilt. Dort, wo Verletzungen sind, nimmt er sich der Schafe an und bemüht sich darum, dass Wunden wieder heilen. Der Hirte rettet. Wir haben dieses Bild vor Augen vom verlorenen Schaf, das der Hirte sucht und dann irgendwo findet. Manchmal wird es dann sehr ausgeschmückt unter Dornen oder irgendwo im felsigen Gebiet. Er rettet. Er behütet, er schaut auf seine Schafe, dass es ihnen gut geht, stellt sich im Falle eines Falles auch dem angreifenden Wolf oder Löwen oder Bären entgegen. Er ist der, der für den Schutz da ist, dass die Herde behütet ist. Und der Hirte führt seine Herde mit einem klaren Ziel. So wie wir es auch in diesem Psalm 23, der vielen Menschen schon in ihrem Leben Halt und Orientierung gegeben hat, auch heißt, er führt mich auch durchs dunkle Tal, aber er führt mich hindurch. Er bleibt nicht plötzlich im Tal stecken und weiß nicht mehr weiter. Er führt mich hindurch. Leitung. Wenn man an Leitung denkt, dann denkt man in Kirchen immer an Pfarrer und an Kirchenleitung, man denkt an den Kirchengemeinderat, aber wenn man Leitung und wenn man die Verantwortung auch der geistlichen Leitung anschaut, dann kommt man irgendwann auch zu der Frage, wie ist es eigentlich mit uns als Eltern, als Großeltern, leiten wir hier nicht auch? Kinder haben das Recht auf Leitung durch Eltern. Die Generation, die nach uns kommt, hat das Recht auf Leitung durch uns. Wenn Eltern ihren Kindern keine Orientierung geben, machen sie sich an ihren Kindern schuldig. Wenn wir als Generation vor der Generation, die nach uns kommt. Keine Werte, keine Inhalte, keine Orientierung mehr vermitteln, dann machen wir uns schuldig an der Generation, die nach uns kommt. Immer wieder setzt sich bei mir dieses Bild oder diese Begegnung mit diesem Mädchen auf einer Freizeit fest, wo das so eindrücklich, so greifbar geworden ist, wo sie zu mir sagt, weißt du, wenn ich meine Eltern frage, was ich tun soll, dann sagen die mir immer, das musst du entscheiden. Dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, ich will ja nicht immer tun, was meine Eltern sagen, aber ich sehne mich danach, dass meine Eltern mir auch Orientierung geben. Wenn Eltern nicht mehr leiten, wenn wir in unseren verantwortlichen Bereichen, auch in der Kirche, nicht mehr leiten, dann ist das so, als ob man den anderen, die man leiten soll, einen Revell-Baukasten gibt, aber die Anleitung, wie das alles zusammengebaut wird, wegnimmt und sagt, du wirst es schon richtig machen. Mach, wie du denkst. Und damit ist man hoffnungslos überfordert, weil Leitung nicht mehr geschieht. Alle Teile sind doch da, dieses Baukastens, dieses Flugzeuges oder dieses Schiffes. Aber man weiß nicht, wie man sie zusammenbauen muss. Wenn wir anderen, die wir anleiten sollen, diese Orientierung schuldig bleiben, dann lassen wir sie allein mit einer tollen Möglichkeit, das Leben zu gestalten, aber wir helfen ihnen nicht durch Orientierung. Leitung braucht auch immer Mut. Jeder, der schon in leitenden Positionen war, weiß, dass es Mut braucht. Jedes Elternteil, jeder Vater, jede Mutter weiß, dass es Mut braucht, auch sich manchmal den Kindern entgegenzustellen und zu sagen, das kriegst du nicht, das darfst du nicht. Man macht sich angreifbar und man läuft Gefahr, dass dann das mürrische Gesicht einem entgegenkommt. Auch so, wenn man leitet, wird man nie immer alle mitnehmen im Sinne von, dass alle sagen, das ist super, was du da tust. Leitung ist herausfordernd. Leitung geht voran und braucht den Mut, auch sich angreifbar zu machen. Leitungsverweigerung ist das eine. Leitungsmissbrauch geschieht dort, wo die Macht, die mit der Leitung zwangsläufig verbunden ist, missbraucht wird. Und deshalb das zweite, Macht. Leitung braucht Macht. Leitung braucht diesen Bereich zu sagen, so machen wir das. Und die anderen müssen das dann so tun, dass man sagt, wir gehen dort lang. Eltern erlauben und verbieten. So wird's gemacht. Man hat Macht, wenn man leitet. Aber es ist immer auch wieder wichtig, dass man hört und dass man abwägt und Entscheidungen überlegt. Die Gefahr, wo Menschen Macht haben, egal in welchem Bereich, ob das in Kirche ist, in Politik oder auch in den kleinen Bereichen, ist, dass Macht missbraucht wird. Dass sich die Hirten selber weiden und im Falle eines Falles dann eher sich verstecken, wenn es um Leitung wirklich geht. Wir leiten und brauchen Macht. Aber wo wird die Macht der Menschen, die sie haben, korrigiert? Wo erlebe ich als Elternteil Korrektur in meiner Erziehung? Wo erlebe ich als leitender Mensch in einem Betrieb oder in der Kirche, als Kirchengemeinderat, als Pfarrer, wo erleben wir Korrektur? Korrektur ist da, wo auch andere Meinungen zu Wort kommen können, wo auch gegenteilige Positionen gehört werden. Es ist immer einfacher, mit denen zusammen zu sein, die dann sagen, so wie du das sagst, sehe ich das auch. Aber auch das andere zu hören und abzuwägen in den Entscheidungen, die man zu treffen hat. Dass ich als leitende Person, wo auch immer, mir klar mache, ich selber brauche die Leitung, ich selber brauche Korrektur. Ich bin nicht der gute Hirte, sondern ich lebe selber vom guten Hirten und von der Leitung, die er mir gibt. Und von der Leitung, die er mir auch schenkt, durch meine Schwestern und Brüder. Kein Mensch ist sich selber genug. Der größte Fehler im Blick auf Macht ist, dass man sich die Leute zusammensucht, die mir dann passen und die meine Meinung voll und ganz mit mir teilen. Dann muss ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Aber dann läuft man auch Gefahr, dass die Macht, die man hat, auch nur noch einseitig gebraucht wird. Wir brauchen auch in unserer Kirche Formen echten und ehrlichen Gesprächs. Wir müssen uns gegenseitig zumuten. Darum geht es. Hören aufeinander, dass Macht nicht bei Einzelnen bleibt, sondern wir miteinander leiten, wir miteinander Wege suchen. Und dass die, die dann die Verantwortung für Leitung haben, die Schritte gehen, die notwendig sind. Das führt mich zum dritten, zum Dienst. Wo Machthaber zu Herrschern werden, missbrauchen sie ihre Aufgabe. Das können Eltern bei ihren Kindern sein. Das können Politiker im Blick auf das Volk sein. Das können Pastoren, Pfarrer im Blick auf ihre Gemeinde sein oder die Kirchengemeinderäte. Macht hat immer dienende Funktion. Aber das ist immer wieder ein Ringen darum, dass Macht nicht Macht über uns bekommt. Macht ist ein schwieriges Ding, weil wer Macht hat, hat nicht selten nicht mehr die Macht, Macht loszulassen. Abzugeben. Deshalb immer wieder auch zu diesem zu kommen, Macht und Leitung ist immer dienende Aufgabe am anderen. Dient meine Leitung, dient das, was ich tue, der Entfaltung des anderen, den ich leite und den ich begleite. Das ist immer wieder die Schlüsselfrage, die wir uns stellen müssen. Dass wir auch lernen, loszulassen. Dass es nicht nur darum geht, zu sagen seinen Kindern, ich hab's doch nur gut gemeint. Dass man nicht nur in Leitung sagt, ich hab's doch nur gut gemeint, sondern dass man immer wieder sagt, dient es dem anderen, hilft es ihm wirklich. Dem anderen zu dienen mit dem, was man tut, und was man auch an Aufgaben hat. Und sich immer wieder klar zu machen. Überall dort, wo ich Leitung wahrnehme, wo ich ein Hirtenamt in irgendeiner Weise habe, überall dort bin ich abhängig von dem guten Hirten, der uns leitet, der uns führt und korrigiert. Als Leitender, wo auch immer, immer selber auch Geleiteter bleiben. Amen. Wir werden nun von der Orgel mitgenommen auf dieses Lied, der Herr ist mein getreuer Hirte. Und damit schließt sich so der Bogen zu unserem Psalmgebet hin zu diesem Lied. Denn in diesen Strophen, die dort gesungen werden, kommt nichts anderes vor, als Psalm 23, als Leitende selber immer wieder geleitet werden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Lassen Sie sich mitnehmen in diese Melodie und beten Sie und denken Sie den Psalm 23 hinter der Musik. Lasst uns beten. Du guter Hirte, Jesus Christus, bei dir ist kein Mangel. Du bist da, du mahnst, du liebst, du rettest. Gehe denen hinterher und rette, die sich verloren haben. Gehe denen hinterher und beschütze, die in Angst vergehen. Gehe denen hinterher und hole zurück, die dem Tod entgegengehen. Du guter Hirte, Jesus Christus, erbarme dich. Nimm auf deine Schultern die, die trauern, und tröste sie. Nimm auf deine Schultern die, die sich nicht beirren lassen und Gutes tun. Nimm auf deine Schultern die, die anderen beistehen und sie pflegen. Du guter Hirte Jesus Christus, erbarme dich. Sprich und verwandle die Herzen, damit Frieden wird. Sprich und rühre die Gewissen an, damit die Hungernden satt werden. Sprich und mahne zur Gerechtigkeit, damit auch die Armen geimpft werden. Du guter Hirte Jesus Christus, erbarme dich. Deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Treue teile aus unter uns und unseren Kindern, bei allen, die uns verbunden sind, nah und fern. Dir vertrauen wir uns an, du guter Hirte, Jesus Christus. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal kurz Platz. Zunächst mal ein ganz herzliches Dankeschön allen, die am Gottesdienst beteiligt waren, auch im Hintergrund wieder die Übertragung oder auch die ganzen Aufnahmen der Ihrer Listen, damit wir da auch diesem gerecht werden. Vielen Dank, Frau Böhringer, für das Orgelspiel. Und wenn Sie hier nach vorne schauen, dann tut's einem einfach gut, so ein tolles Blumengesteck zu sehen oder hier die Osterglocken. Das tut den Augen auch gut. Vielen herzlichen Dank. Ihnen allen danke ich auch ganz herzlich für die Kollekte des vergangenen Sonntags in Höhe von 177,50 Euro. Es war für die Iflinger Jugendkooperation IFJUCO bestimmt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzlich lade ich auch zu diesem Gottesdienst heute, zu unserem Gottesdienst am 25.04. ein, um 10.15 Uhr mit Pfarrer Joos. An diesem Sonntag gedenken die Christinnen und Christen vieler Kirchen und Konfessionen in einem ökumenischen Gottesdienst in Berlin der Menschen, die an Corona verstorben sind. Die vier Bischöfe in Baden-Württemberg bitten die Gemeinden und alle Christen, dieses Gedenken auch in ihrem persönlichen Bereich auch immer wieder aufzunehmen und auch in ihren Gebeten. Fast 3 Millionen Menschen weltweit, fast 80.000 in Deutschland und fast 9.000 sind in Baden-Württemberg verstorben. Wir trauern um die Verstorbenen und befehlen sie in Gottes Hand. Unsere Fürbitte gilt auch den Angehörigen und allen, die um sie trauern. Wir danken allen Menschen, die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen in den vergangenen 13 Monaten um Leben und Gesundheit der Erkrankten gerungen haben, oft über die Grenzen und die Belastung hinaus. Möge Gott ihre Arbeit segnen. Wir beten für alle, die emotional und seelisch unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie leiden und für alle, die Angst um ihre wirtschaftliche Existenz haben. Es ist kein leichtes Thema und ich denke, es ist immer wieder gut und wichtig, dass wir uns auch als Kirche, als Gemeinde angesprochen fühlen. Wir sind nicht die, die bei den Politikern nebendran sitzen und sagen, was sie jetzt tun sollen, sondern wir sind die, die auch unsere Politiker in diesen schweren Zeiten auch im Gebet begleiten wollen, dass sie zu richtigen Entscheidungen kommen. Gott gehe mit uns auch durch dieses finstere Tal. Am 21. April findet unsere Sitzung unseres Kirchengemeinderats statt. Vielen Dank, wenn Sie auch dies im Gebet immer wieder begleiten. Wir beten, dass der Heilige Geist mit seiner Gegenwart da ist, uns hilft, auch in dieser Verantwortung recht umzugehen. Amen. Und nun stellen wir uns unter den Segen Gottes. Er geht mit uns mit in unseren Alltag hinein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.